Hi Christian, es geht wieder los. Ich freue mich. Ich habe den Nachwuchsgarten Nikita gebracht und jetzt kann ich ein bisschen spazieren gehen. Jetzt habe ich dieses schöne Zeitfenster, ne? Man muss noch nicht arbeiten. Das Kind ist versorgt. Ist mal kurz Zeit für sich, kurz Zeit fürs Daraus. Also, du hast ja schon ordentlich vorgelegt, würde ich sagen. Ich kann eigentlich hauptsächlich nur zustimmen. Aber ich versuche mal auch ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Also, Star Wars Episode 4 oder eigentlich ja nur Star Wars, wie er, oder Krieg der Sterne, wie er quasi popkulturell oder eigentlich heißt, wenn man so mit irgendwie jemanden redet. Also das ist es ja so, jeder kennt diesen Film in irgendeiner Form. Also selbst die ihn nicht gesehen haben, kennen ihn ja. Und den dann jetzt nochmal anzuschauen und jetzt auch im Kontext natürlich der chronologischen Reihenfolge, also das habe ich auch noch nie gemacht, Episode 1 bis 3 zu gucken und dann mit Episode 4 weiterzumachen, also dieses Bedürfnis hatte ich glaube ich einfach noch nie und das kam ja jetzt einfach nur so durch dich und mit dir auf. Und das ist schon auch nochmal kurios, muss ich sagen, weil, also ich habe die ganze Zeit diesen Film geguckt mit dem Gedanken im Hinterkopf, so dass, also so dieses zu versuchen, den kulturell oder historisch einzuordnen, weißt du, so dieses der ist von 1977, so alles andere, also der hat ja diesen Start gelegt, wie du sagst, so dieses singuläre Event und gleichzeitig jede Atempause, jeder sorgsame Blick von, weiß ich nicht, Obi-Wan oder Luke oder sonst was oder von seinem Onkel und Tante und so, wurde ja inzwischen mit Filmen, Serien, Comics, Videospielen gefüllt, weißt du, so dieses, so ist, einerseits ist es so dieser Startpunkt dieses popkulturellen Universums und andererseits, also der damals natürlich, als er rauskam, noch nichts davon wusste und andererseits ist es halt so ein Phänomen und dann das irgendwie beim Anschauen zu unterscheiden, fand ich total interessant, weil ich halt auch, genau wie du sagst, bei mir war es genau ähnlich, bei mir war es mein Onkel, der sich den irgendwie gefühlt, also vom Gefühl her, wahrscheinlich war das gar nicht so, aber vom Gefühl her, dass ich den auch, jedes Mal, wenn ich dort war, lief der halt irgendwie auf VHS-Kassette, also tatsächlich noch als Krieg der Sterne. Ich wusste ja ganz, ganz lange gar nicht, dass es da Teil 2 und 3 auch noch gibt, oder halt 5 und 6. Und ich kann dir nicht sagen, wie alt ich da war, aber ich würde jetzt mal so sagen, zwischen 6 und 8 oder so, ja, dass ich das irgendwie gesehen habe. Und das muss ich auch immer, da muss ich tatsächlich beim Anschauen immer dran denken, dass das eigentlich, weil, ne, ich habe auch immer gesagt, oder man weiß, es ist eigentlich, es nennt sich zwar Science Fiction, aber es ist, am Ende des Tages ist es Fantasy, es ist ein Märchen, so, es ist mit den Elementen von Science Fiction, also den optischen, aber es ist kein Science Fiction, ne, also die Weltraumschlachten sind halt, wie heißen die, Dogfights so aus dem Zweiten Weltkrieg oder so Jetfights, wie man sie halt sich vorstellt, so Top Gun-mäßig. Das hat nichts mit Star Trek oder Dune oder so, um irgendwie aktuelle Beispiele zu nehmen, zu tun, so wo man sagt, okay, da da wird halt versucht, irgendwie eine Welt zu erschaffen, die in sich irgendwie einigermaßen Regeln hat. Und das ist ja bei Star Wars komplett, also das war damals schon wenig und ist ja jetzt komplett aus dem Fenster geworfen worden. Die Regeln, die dort existieren, sind ja völlig, völlig willkürlich. Aber ich will eigentlich noch einmal so auf dieses Filmerlebnis nochmal zurückkommen, weil da bin ich halt voll bei dir. Das ist ein perfekter Film. Ich kenne auch diese Legende, oder wahrscheinlich ist es gar keine Legende, diese Geschichte, dass halt der Film vor allem im Schnitt gerettet wurde. Beziehungsweise glaube ich, dass es halt, es ist ja so dieses bekannte Ding, dass man ja auch immer sagt, wie viel Anteil hatte denn George Lucas eigentlich an diesem ursprünglichen Film? Weil ich glaube, der ist halt gar nicht so groß, wie man es wahrscheinlich vermutet. Also ich hatte halt jetzt immer so im Nachgang immer so dieses Gefühl, so, dass eigentlich, glaube ich, George Lucas immer gegen dieses Ergebnis des Films angekämpft hat, während er das noch produziert hat. So dieses, er hatte ursprünglich eine ganz andere Geschichte im Kopf. Also das ist ja dieses altbekannte Ding, hatte das alles schon irgendwie aufgeschrieben und Luke hieß nicht Skywalker, sondern Starkiller und Darth Vader war auch nicht sein Vater und so weiter und etc. und pp. Und Obi-Wan war ganz anders angelegt und diese ganzen Sachen, ne, die wurden ihm dann so ein bisschen rausredigiert. Einfach so, das konnte man, also war einfach viel zu viel und konnte man ja gar nicht nachvollziehen, was er da versucht hat, auf die Beine zu stellen. Und natürlich auch einfach, es gab gar nicht die Möglichkeit, das alles zu filmen. Dann eben diese Restriktionen von den Filmstudios, er hat gar nicht das Geld bekommen, das er wollte, musste sich da irgendwie, ne, mit Verhandlungen und so weiter die Spielzeugrechte und so weiter dann geben lassen und hat sich dann da irgendwie auch noch die Sequel-Rechte irgendwie rausgeholt und so weiter und dafür wird dann wieder, glaube ich, auf viel Geld in Anführungsstrichen verzichtet, also zumindest traditionelles Geld und ich habe schon so, wenn man sich das dann anguckt und auch eben diesen Film und auch so ein bisschen auf den Schnitt achtet und sich denkt, so ja, da wurde halt, man hat schon das Gefühl, dass da jemand mit einer Draufsicht gesagt hat, so okay, so der Film, wie du ihn jetzt dir vorstellst, funktioniert der nicht. Wie du sagst, so diese Anfangsszene, irgendwie Luke sollte viel früher irgendwie kommen, eingeführt werden, weil er ist halt der Protagonist und das ist halt, ne, Filmdidaktik so, ne, der Protagonist muss halt am Anfang da sein. Und damit haben sie dann ja einfach zwangsläufig, also ich glaube nicht, dass das die Idee war, so, ne, es ist halt, man hatte das Ergebnis, es war klar, also du kannst jetzt nicht einfach einen Computer anschmeißen und dann findet man sich halt eine neue Szene oder macht ein paar, Testvorführungen und guck dann mal, was die Leute sagen, sondern es ist halt wirklich ein, ja, wir haben alles gedreht, es ist kein Geld mehr da, jetzt müssen wir schauen, dass da noch ein Film rauskommt, weil der muss halt in die Kinos, so. Das Studio will halt irgendwie das Geld zurückhaben. Genau, aber ich glaube, da war dann George Lucas schon so derjenige, wie du halt sagst, so, der dann einfach gesagt hat, okay, ich glaube gerade damit, hieß sie Marsha oder Marcia, jedenfalls seine Ex-Frau oder seine Frau damals und jetzt Ex-Frau, die, genau, mit der halt, also die, glaube ich, einfach extrem gut auf einer Ebene verstanden haben, was Film für sie ist und was sie sehen wollen und wie das für sie funktioniert. Ich meine, da muss man halt auch sagen, George Lucas war halt noch der junge George Lucas, so der halt, das kennst du und das kenne ich auch oder das kennen alle, die mal, die so mal ihre 20er durchlebt haben und die halt gesagt haben, so hey, ich möchte die Welt verändern, ich möchte radikal sein und man dann, oder ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich natürlich das jetzt auch merke so, dann kommt Familie und sonst wie was und man settelt sich so ein bisschen und dann halt natürlich auch so, ich inzwischen natürlich George Lucas verstehe, der dann in den 90ern gesagt hat so, ja, Location drehen ist schon nett, aber noch geiler ist es halt, wenn man die volle Kontrolle in so einem abgeschlossenen Raum in einem Studio hat und Greenscreen und dann, ne, man kann das dann alles irgendwie unter Bedingungen machen, die einem, also um das Wetter und die Natur so ein bisschen draußen zu halten. Das kann ich schon inzwischen nachvollziehen, dass man damals aber natürlich gesagt hat, nee, wir müssen vor Ort drehen und das Ganze muss radikal sein und es darf gar nicht verwirrt genug sein für die Zuschauer, man muss die herausfordern und so weiter. Ich glaube, der Anspruch war schon da bei George und allem. Aber ich glaube halt, das ist so wirklich meine Überzeugung, ich glaube, dass er da damals aktiv versucht hat, diesen Film anders rauszubekommen. Und das Endergebnis, ich glaube nicht, dass er im ersten Moment zufrieden war. Das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube, dass sich das auch so im Nachgang für ihn dann, und da, ne, es ist halt so, da hat er noch immer noch die meisten Änderungen gemacht an dem Film. Wir haben die Disney Plus Version, habe ich geguckt. Da sieht man halt die Special Effects und ich bin da auch voll bei dir, so dieses, ne, es sieht zwar komisch aus, aber es hat inzwischen halt, man kann das mit einem kleinen augenrollenden Zwinkern, kann man das schon irgendwie für sich weggucken und sich denken, ja, auch da wieder filmhistorisch so, ne, es war Jurassic Park gerade raus und dann kam halt diese Special Edition und es war halt so State of the Art und das war halt natürlich total klug, auch in Vorbereitung auf die Prequels, das haben sie auch aktiv genutzt, um Techniken auszuprobieren, was geht denn mit den Prequels, was geht nicht und so weiter. Wie weit ist denn die Technologie schon und was muss man noch dazu erfinden und so weiter? Genau, und da ist es halt so, ne, in Episode 4, also allein mit der Namensänderung und so weiter. Und da hat er halt dann, da hat er immer noch am meisten, hat man das Gefühl, geändert. Aber er, das ist halt, er konnte halt, die Struktur dieses Films kannst du halt nicht ändern. Also es wird halt nicht besser. Und so wie sie ist, ist sie halt perfekt. Es ist halt großartig, weil sie wirklich, also ich habe mir den auch angeguckt und ich war wirklich der, so diesem, also ich, wir waren jetzt auch bei diesem Outpost One und so weiter und da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber reden, aber ich war wirklich so in diesem Punkt, wo ich mir dachte, wow, diese ganze Atmosphäre und dieses Märchenhafte, das ist so schön, das ist so angenehm. Ich bin auch jetzt der festen Überzeugung, dass wenn ich meinem Sohn irgendwie Star Wars näher bringen will, also aktiv näher bringen will, das ist ja das, so richtig dem Umgehen kann man das ja gar nicht mehr, so völlig ohne Vorwissen da reinzufallen. Das geht ja nicht mehr, so wie wir das eben konnten. So, ne? Man tappert irgendwie ins Wohnzimmer und dann läuft der Film einfach und man ist total fasziniert von den Charakteren und von der Welt und von allem. Und ich weiß ja noch, dass natürlich R2-D2 und C-3PO so meine Lieblinge waren und natürlich Luke auch irgendwie. Aber so, ich fand halt die Droiden, das war halt das Lustigste an dem Ganzen. Und dementsprechend bin ich da halt jetzt echt der Meinung, dass ich sage, so, ich glaube, wenn ich das wirklich aktiv verfolge, ich würde dem das bald mal, also wirklich wie so ein Märchen zeigen wollen. Gar nicht im Sinne von hier, jetzt gucken wir uns mal hier Star Wars an und sonst wie, sondern wirklich so ein, das ist halt für mich auf einer Ebene mit, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, Don Röschen zeigen oder also diese Disney-Filme oder Pinocchio oder so, weißt du, so alles, wo man sagt, so ab 5, 6 fängt man mal an. Die sind zwar auch gruselig, die sind auch herausfordernd so, Bambi etc. aber behandeln halt Themen. Und ich glaube, in der, also ich fand da jetzt nichts, wo ich mir dachte, wow, das ist super schlimm. Also klar, diese Cantina-Szene, und da muss man auch sagen, mal ein bisschen die Augen zu halten und so weiter, aber so von der allgemeinen Geschichte und diesem Gut gegen Böse, und es hat halt noch nicht diese starke Gewalt so, also ne, also oder Überforderung, finde ich so, sondern es ist halt eine Märchengeschichte, die eben viel behandelt, aber ohne das total auszubuchstabieren. Und das fand ich wieder wahnsinnig gut und ich fühlte mich einfach sehr, sehr wohl den Film beim Anschauen einfach. Genau, also das war jetzt in vielen langen umschwungenen Worten, glaube ich, so mein erster Eindruck von Episode 4 tatsächlich. Ich werde da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ich fand das tatsächlich sehr lustig im Kontext, dass wir da bei diesem Outpost One waren. Einfach, weil ich tatsächlich immer noch sehr weggeblasen bin von der ganzen Qualität, die dort existiert, und ich natürlich dann auf einmal Details gesehen habe, die mir vorher nie aufgefallen sind. Also das beste Beispiel war für mich diese Stühle, auf denen sie hocken, als sie die Todessternpläne da gucken auf Yavin 4. Die hatten sie da auch stehen, wo sie dann gesagt haben, so hey, sieht halt aus wie aus so einem Ikea. Und man sieht die ja auch nur so irgendwie so ein bisschen, die Lehnen und so, weil die halt so Löcher haben, aber so diese Details, das war schon irgendwie, das war wirklich cool nochmal, so das dann in dieser Form zu sehen. Und auch da bin ich dann wieder, also auch ne, diese Anfangssequenz da auf der Tantive 4, glaube ich, heißt sie, auf jeden Fall auf Leias Schiff, ne, dieser Korridor und wie das aussieht und wie sie das gemacht haben, auch den gibt's ja in Outpost One, und wenn man sich das dann nochmal genauer anschaut und sich denkt so, wow, ich bin einfach immer noch weggeblasen, mit was für einer gefühlten Finalis oder finalen Design sie da gearbeitet haben. Also so dieses, da wirkt nichts fehl am Platz. Das wirkt alles in sich geschlossen und klug aufeinander konzipiert, und wirklich auch diese Tatsache eben, dass es so heruntergekommen ist, dass C3PO wirklich so nicht shiny, sondern total verrostet und kaputt und zusammengestöpselt aussehen und R2-D2 und so weiter, und die ganzen Schiffe eben nicht diese Hochglanzteile sind, sondern gealtert und eben Gebrauchsspuren haben, und man sich denkt so, wow, also ich hatte halt wieder dieses Gefühl von früher, so dieses, so ich, man kann sich da so in diese Welt reinträumen, und das fand ich so erstaunlich gut, wirklich, also wirklich in so einem Punkt, wo ich mir dachte, wow. Das ist, glaube ich, auch immer noch der größte Faktor in diesem Ganzen, dass das so enorm funktioniert hat, ist eben dieses, diese unkonventionelle Schnittstruktur, die dann es den ZuschauerInnen quasi ermöglicht, sich vollgehend reinfallen zu lassen und ein eigenes Universum auch zu definieren. Also das war halt auch genau dieser Punkt, den ich, und ich möchte auch, also das schon mal vorweggenommen, ich möchte auch auf jeden Fall über Obi-Wan irgendwie jetzt gleich dann mal reden, also nicht in dieser, aber irgendwie dann mal in einer der nächsten Nachrichten, lass uns da mal auf jeden Fall drauf eingehen, auf die Figur. Weil ich halt auch dieses, ne, Luke sucht ihn dann auf und fragt nach seinem Vater und so, und dann hast du diesen ganz kurzen, also das ist ja vielleicht nur 5, 6, 7 Minuten lang, diese Sequenz mit ihm da in seiner Hütte, und er erzählt dann so, und dann geht es kurz um die Klonkriege, und Obi-Wan hat dann hier und da so ein paar bedeutungsschwangere Blicke, und also dieses, ich weiß ja noch als Kind, ich war, also das Wort Klonkriege fiel, dachte ich mir so, wow, das ist, also, ne, da eröffnet sich ein, kannst du dir ja voll vorstellen, was bedeutet das, was heißt das, wer kämpft da, wie kann man sich da Krieg vorstellen, was sind denn Klone und so weiter, was war denn da der Angriff und so. Und jetzt ist es halt so ein Punkt, George hat dann diesen Begriff genommen und hat dann ein ganzes Prequel-Trilogie draus gemacht, so eine Art, und das funktioniert auch irgendwie so ein bisschen, bin aber auch erstaunt, wie wenig es dann noch am Ende des Tages zusammenhängt. Also ich war die ganze Zeit so an diesem Punkt, wo ich mir dann dachte, gibt es eigentlich irgendwas aus den Prequels, was uns jetzt einen dramatischen Mehrwert bietet? Weil ich halt wirklich so war, also, und ich will da jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, aber die Figur Obi-Wan ist jetzt nicht komplett anders, das überhaupt nicht. Und ist vielleicht noch am ehesten zu den Prequels verbunden, so von Art und Weise. Aber auch das hat jetzt nicht so den krassen, finde ich, den krassen, also die krasse Auswirkung, dass ich mir immer dachte, ah ja, stimmt, das, was du damals irgendwie während der Klonkriege erlebt hast oder mit Anakin oder so, das erklärt jetzt, warum du so Luke dahin treibst zu seinem, in Anführungsstrichen, Glück. Und auch Darth Vader ist halt so, da müssen wir auch, unbedingt über Darth Vader, wir müssen auch über Qui-Gon Jinn reden, aber vor allem müssen wir über Darth Vader reden, weil ich auch das Gefühl habe, so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, jedes Mal, wenn ich Darth Vader, also auch jetzt, selbst wenn jetzt mein Rogue One oder sowas, so, ich sehe da ja nie Anakin drin, ich sehe da ja nie Hayden Christensen als der, wo ich mir denke, ah ja, der läuft da jetzt bestimmt drin rum. Selbst in dieser Obi-Wan Kenobi-Serie, wo er ja wirklich dann auch auftaucht, ist es ja nicht so, dass ich mir denke, wow, ah ja, das ist ja der Anakin, so, sondern es ist halt für mich eine komplett eigene, andere Figur. Also da fehlt für mich die Verbindung total zu den Prequels, und das macht es auch nicht weder tragischer noch irgendwie erklärt es mehr, so dieses Ganze. Also die Verbindung fehlt mir total, ehrlicherweise, von Episode 1 bis 3 zu Episode 4. Da muss ich sagen, dass wirft das Ganze so ein bisschen, dann macht es das so ein bisschen schaler, so die Eindrücke von den Prequels. Sie waren ja eh schon, sie funktionieren so als an sich, aber so, sie wirken jetzt nochmal einen Ticken unnötiger irgendwie oder halt einfach nochmal gescheiterter, weil du dir halt denkst, klar, ne, also das ist ja auch das, so Episode 4 wird dann auch gar nicht thematisiert, wurde ja nicht thematisiert, war ja auch gar nicht klar, dass Vader Lukes Vater ist und so weiter. Durch diesen guten Schnitt und Obi-Wans oder Anakins Blickarbeit ist ja schon, funktioniert es ja schon, dass so dieses, okay, da sind, du merkst halt, die haben eine Beziehung miteinander, und er sagt, ah, mein alter Meister. Und das ist halt auch, das ist dieses so, wenn man jetzt diese komische Obi-Wan Kenobi Disney-Serie sich da irgendwie reinquetscht und denkt, so, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Dass sie da jetzt so sich da in dieser Serie ja nochmal getroffen haben und gekämpft haben und jetzt wieder, und das macht alles überhaupt inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn. Also auch so, wo du dir denkst, so, dass er dann sagt, so, der Kreis ist vollendet und so weiter. Und ich war irgendwie der Schüler, jetzt bin ich der Meister, wo du dir denkst, so, das. Naja, egal, das ist ein anderes Thema. Aber das fand ich halt jetzt nochmal in dem Kontext nochmal sehr spannend, dass ich halt wirklich da saß und mir dachte, wow, dieses Fandom und so weiter ist toxisch und schrecklich, aber ich kann schon verstehen, dass der Backlash oder was heißt der Backlash, aber dass man halt inhaltlich einfach super enttäuscht ist, so von diesem ganzen Ding. Und das, was sich George irgendwie versucht hat, da zu erzählen, das, ich weiß es nicht, es scheint nicht zu funktionieren. Und das ist ja auch so dieser Punkt, um wieder auf den George Lucas zu kommen, den wir ja hier so ein bisschen thematisieren. Wenn man sich halt das anguckt, also jetzt nur mal die Star Wars Filme, die er gemacht hat, dann gibt's halt zwei sehr gute, und das ist eben Episode 4 und 5. Und in beiden hatte er, jetzt muss ich noch schnell über die rote Ampel hier, hatte er am wenigsten Einfluss. Und das spürt man natürlich bei den Prequels noch stärker. Aber auch bei Rückkehr der Jedi-Ritter ist er dann irgendwie, das werden wir dann ja auch noch behandeln, aber er hat dann ja auch die Regie dann quasi on the fly übernommen und so weiter. Fällt dann natürlich insgesamt aber eher ab. Und das meinte ich halt so mit diesem, dass er, glaube ich, schon am Ende des Tages ist es nicht der Film, den er machen wollte. Und das ist ihm, glaube ich, alles ein bisschen in den Schoß gefallen, gefühlt. Also ich will gar nicht seinen Anteil daran. Ich glaube, der ist immer noch gigantisch. Der ist immer noch bei 80% oder so. Aber diese 20%, glaube ich, die sind tatsächlich essentiell, dass Star Wars das wurde, was es ist. Und das ist eben nicht. Ich glaube, wenn George Lucas seinen Film hätte machen können, wie er ihn sich vorgestellt hätte, dann wäre das jetzt sowas Obskures wie David Lynch's Dune. So, wo du halt sagst, so, da ist was drin und es ist irgendwie aus vielen Sichten total interessant, produktionstechnisch, filmhistorisch, David Lynchian, der Blick mit David Lynch drauf und so weiter, aber es ist kein guter Film, es ist kein gutes Machwerk, so. Und ich glaube, Star Wars wäre da in dieser Kategorie auch gelandet, es wäre nicht ganz so obskur gewesen, aber es wäre, glaube ich, am Ende des Tages schon schwieriger gewesen, die breite Masse dafür zu finden. Genau. So, ich glaube, ich mache jetzt hier mal den Cut und überlasse dir mal noch ein bisschen das Feld. Du darfst gerne, also wie gesagt, ich würde wahnsinnig, wahnsinnig gerne über Obi-Wan eigentlich fast sogar als nächstes reden, aber überlasse ich dir das, wenn du noch ein bisschen zu George ein bisschen was noch erzählen willst. Und Darth Vader würde ich gerne dann so. Und dann würde ich auch gerne so, dann können wir gerne auch irgendwie über Luke und Leia und Han und so weiter und Harrison Ford. Und, wie und was die da so ein bisschen reingebracht haben. Und wir können natürlich auch noch mal so ein bisschen über die über den Plot vielleicht auch gerne nochmal reden, weil also das nur so noch als kurze Anmerkung, so dieses, ich war halt wirklich wieder überrascht, wie viel Plot da drin ist in dieser relativ kurzen, ne, so knapp zwei oder so ein bisschen über zwei Stunden Laufzeit einfach drin ist. Also so dieses, dass sie dann auf den Todesstern kommen und dann die Prinzessin retten und so weiter. Und man sich denkt so, das ist ja eigentlich, könnte ja schon quasi natürliches Ende sein. Aber nein, also da kommt halt nochmal irgendwie 40 Minuten und dann nochmal dieser Angriff auf den Todesstern und also, da haben wir schon noch ordentlich was zu besprechen. Genau, so, ich schaue mal, dass ich gleich meinen Kaffee bekomme und ja, bin gespannt, was du noch so zu erzählst. Wir hören uns.